Zur nächsten Sendung grüße ich Sie ganz herzlich, Ihre Andrea Marti. Unter dem Namen Philothea, gottliebende Seele, ist die Anleitung zum frommen Leben des Kirchenlehrers, dem katholischen Schriftsteller Franz von Sales, bekannt. Sie wurde erstmals 1608, die endgültige Ausgabe 1619, veröffentlicht. Der heilige Franz von Sales will mit dieser Schrift eine Laienästhetik für Männer und Frauen in der Welt geben. Für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene im geistlichen Leben. Er zeigt, wie Menschen von starkem Charakter in der Welt leben können, ohne weltliche Wesenheit anzunehmen. Das Werk ist nicht direkt für Ordensleute oder Priester gedacht, beinhaltet jedoch auch Wesentliches für ihr Streben nach Vollkommenheit. Der heilige Franz von Sales ist davon überzeugt, dass jeder Mensch dort, wo er lebt, einen Weg finden kann, um seinen Glauben zu leben. Genau dafür gibt Franz von Sales wertvolle Anregungen.
Im Rahmen von 5 Sendungen wird uns Bischofsvikar Andreas Fuchs diese Schrift Philothea näher bringen und wir freuen uns heute auf die 2. Sendung, in der es um verschiedene Ratschläge, um die Seele durch das Gebet und die Sakramente zu Gott zu erheben geht. Und so freue ich mich jetzt auf die 2. Sendung mit Ihnen, Bischofsvikar Andreas Fuchs, und begrüße ich Sie natürlich auch herzlich bei Radio Gloria.
Ja, herzliches Grüß Gott.
Bischofsvikar Andreas Fuchs, der heilige Franz von Sales, beschreibt die Notwendigkeit, ist das Gebet im Sinne vom heiligen Franz von Sales. Was wird hier uns näher gebracht?
Wir haben ja in der ersten Sendung gesehen, worum es eigentlich beim ganzen Büchlein geht, nämlich um eine Anleitung, eine Einführung in das religiöse, in das fromme, in das geistliche Leben. Und beim ersten Teil war so die Grundlegung, die Trennung von der Sünde und die Erweckung der Gottesliebe, also weil das geistliche Leben vor allem darin besteht, in der Liebe zu Gott und zu den Nächsten zu leben. Und nun sagt er auch selber, dass bei der Einleitung ganz am Anfang, um den Menschen auf diesem Wege weiterzuführen, zeige ich ihm 2 Hauptmittel, die ihn immer mehr mit der göttlichen Majestät vereinigen. Durch die heiligen Sakramente steigt Gott in seiner Güte zu uns herab, durch das Gebet zieht er uns zu sich empor. Darauf verwende ich den 2. Teil meines Buches. Und dann sagt er in diesem 1. Kapitel des 2. Teiles, dass das Gebet unbedingt notwendig ist. Das ist eigentlich auch das übliche Mittel, um sich mit Gott zu vereinen. Und er sagt da ganz am Anfang, nichts ist geeigneter, unseren Verstand von Unwissenheit und unseren Willen von seinen verderblichen Anhänglichkeiten zu reinigen, als das Gebet. Und er empfiehlt aber jetzt nicht vor allem viele, viele äußerliche, mündliche Gebete, sondern vor allem aber empfehle ich dir das Gebet des Geistes und des Herzens, ganz besonders jenes, das zum Gegenstand das Leben und Leiden des Heilands hat. Also eben in diesem 1. Kapitel legt er einmal die Grundlage zum Gebet oder sagt, dass das eben sehr, sehr wichtig ist. Ohne Gebet kann man kein geistliches Leben führen. Die Heiligen sagen ja auch, das Gebet ist das Atemholen der Seele und ohne Atmen können wir nicht gut leben. Und so ohne Gebet können wir auch das geistliche Leben nicht gut leben.
Bei der ersten Sendung, die ersten Kapitel waren immer dem Thema Betrachtungen gewidmet und das ist dem heiligen Franz von Sales sehr wichtig. Und jetzt auch wieder bei diesem Abschnitt, er sagt, es gibt 3 verschiedene Wege.
Ja, er beschreibt das ziemlich ausführlich in einigen Kapiteln. Also so, das ist vom 2. Kapitel bis eigentlich so zum siebten, achten Kapitel, was die Betrachtung ist und wie wichtig das auch die Betrachtung ist. Und er zeigt dann auf, wie so drei Wege bzw. drei Schritte zu seiner Betrachtungsmethode. Wichtig ist auch zu wissen, das ist nicht die einzige Art und Weise, wie man betrachten kann. Der Katechismus der katholischen Kirche sagt, es gibt so viele Methoden wie geistliche Lehrer. Der heilige Franz von Sales gibt sicher eine ganz einfache, ganz praktische Art und Weise an, wie man betrachtet. Es scheint eben, es sind da ziemlich viele Kapitel, wo er da über die Betrachtung spricht. Einerseits, weil die so wichtig ist, andererseits aber auch, es ist so wie bei einem Kochbuch. Das heißt, wenn jemand noch nie zum Beispiel Spaghetti gekocht hat, dann ist er froh, wenn alles ganz detailliert aufgeschrieben ist. Jemand, der sich aber gewohnt ist, Spaghetti zu kochen, der sagt, ja, das sieht ja furchtbar kompliziert aus. So ist das auch, wenn man das zuerst einmal liest und noch nie so Erfahrungen gemacht hat oder Erfahrung mit der Betrachtung gemacht hat, dann kann es auf den ersten Blick ein bisschen komisch, umständlich, kompliziert vorkommen. Aber probieren geht über studieren. Man muss es einfach dann einmal ausprobieren und merkt dann, ah, so kompliziert, wie es auf den ersten Blick scheint, ist es nicht. Nun, also er sagt da, es braucht drei Wege, wie wir zur Betrachtung kommen, drei Schritte oder drei Teile auch. Zuerst einmal, sagt er, der erste Punkt ist, sich in die Gegenwart Gottes versetzen. Gibt dann auch vier Weisen an, wie man das macht, und er sagt dann auch, dieses sich in die Gegenwart Gottes versetzen ist nicht nur gut und notwendig für die Betrachtung, sondern für jedes Gebet. Also der erste Punkt, sich in die Gegenwart Gottes versetzen, sich bewusst werden, Gott ist da. Das ist das Ziel, um auch sich bewusst zu werden, mit wem habe ich es eigentlich zu tun, mit wem spreche ich. Und er gibt da vier Möglichkeiten an, entweder das lebendige und aufmerksame Erfassen der Allgegenwart Gottes oder seine heilige Gegenwart sich zu versetzen, indem man denkt eben, dass Gott sich nicht nur einfach überall findet, sondern auch in meinem Herzen. Dann das dritte Mittel ist, den Heiland zu betrachten, der in seiner Menschheit vom Himmel her auf alle Menschen blickt. Und dann die vierte Art, sich der Einbildungskraft zu bedienen und sich den Heiland in seiner heiligen Menschheit als bei uns gegenwärtig vorzustellen. Und wenn man vor dem Tabernakel ist, sagt er, dann ist das Wirklichkeit. Also erster Punkt, Gegenwart Gottes, sich in die Gegenwart Gottes versetzen. Zweiter Teil der Vorbereitung, der Betrachtung, die Anrufung. Also dass man durch Stoßgebete, durch kurze, feurige Gebete, die Mutter Gottes, den Schutzengel, die Heiligen und so weiter anruft. Vor allem die, wenn man jetzt die Geburt Jesu betrachtet, eben den heiligen Josef, die Mutter Gottes, dann auch die heiligen drei Könige und so weiter, die da in diesem zu betrachtenden Geheimnis gegenwärtig sind. Also ist das Zweite. Also Gegenwart Gottes, dann Anrufung und dann die Vorstellung des Geheimnisses. Also, dass man, der heilige Ignatius sagt, dass man sich so den zu betrachtenden Stoff oder das Geheimnis sich vorstellt. Er sagt auch, das geht dann nicht bei allen Dingen, aber schon, sagen wir, bei allen Rosenkranz-Geheimnissen geht das ganz einfach. Oder bei allen Geheimnissen des Lebens Jesu, wo man eine Episode, ein Ereignis aus dem Leben Jesu betrachtet. Und dann kommt eigentlich, das sind die Vorbereitungsschritte, und dann kommt die eigentliche Betrachtung, indem man erwägt, das abwägt, sich Gedanken macht, das im Herzen hin und her bewegt, wie die Mutter Gottes, eben sich da Gedanken darüber macht, immer betend im Gespräch mit Jesus, und dann am Schluss die Affekte und die Entschlüsse, dass man dann eben auch das, was man betrachtet, nicht nur einfach Freude daran hat, das auch, das ist schön, aber dass man auch einen Entschluss oder einen Vorsatz fasst.
Ich muss immer noch an Ihre Worte denken bei der ersten Sendung, als Sie den heiligen Franz von Sales charakterisiert haben, er sei jähzornig gewesen. Und trotz dieses Jähzorns erkenne ich in diesem Buch eine blumige, liebevolle Sprache, die er ausübt. Und so auch dem 7. Kapitel, er sagt, dass man abschließen soll mit einem geistlichen Blumenstrauß. Und das finde ich sehr schön.
Ja, er ist eben auch, wie ich schon in der ersten Sendung gesagt habe, das schönste Beispiel dafür, dass man wirklich durch die Betrachtung, die Sakramente und eben all das, was er da in diesem Büchlein Philothea uns ans Herz legt, dass man sich wirklich verändern kann, dass man wirklich heilig werden kann und sogar eben zu einem Heiligen der Sanftmut, der Milde werden kann, auch wenn man von Natur aus äußerst jähzornig ist. Nun, der geistliche Blumenstrauß, das sagt er eben, das wäre so die Frucht eigentlich der Betrachtung oder so die Vorsätze, die man mitnimmt. Oder er sagt, ich habe noch hinzugefügt, du sollst einen kleinen Blumenstrauß frommer Gedanken mitnehmen. Ich verstehe das so. Wer in einem schönen Garten spazieren geht, nimmt gern einige Blumen mit, um sich an ihrem Wohlgeruch zu erfreuen und sie den ganzen Tag bei sich zu haben. Wenn unser Geist sich in einem Geheimnis ergangen hat, dann wählen wir zwei oder drei Gedanken aus, die uns am besten gefielen, die für unseren Fortschritt am nützlichsten sind, um tagsüber öfter daran zu denken und ihren geistigen Duft in uns aufzunehmen. Also, wenn wir zum Beispiel die Geburt Christi betrachten, dann können wir ja auch eben so die zwei, drei Gedanken, die uns am besten gefielen, also vielleicht seine Demut, seine Armut, seine Liebe, sein Gehorsam zum Vater, seine Einfachheit, die Einfachheit und Schlichtheit, Armut und Ergebung in den Willen Gottes, des heiligen Josef, der Mutter Gottes und so weiter. Eben, es gibt da ganz viele Gedanken, wie Sie merken. Eben, dann pickt man einige heraus. Man möchte etwas mitnehmen in den Alltag. Man betrachtet ja nicht nur einfach, dass man es betrachtet hat, sondern dass man eben etwas mitnimmt von dem, das das Leben prägt und verwandelt.
Die Betrachtungen, wie kann man jetzt diese festhalten? Das ist ja immer eine große Herausforderung. Was empfiehlt Franz von Sales hierzu?
Ja, er sagt vor allem, es ist wichtig, dass man die Entschlüsse, also eben diesen Blumenstrauß der Entschlüsse, der Vorsätze oder am besten ist ein konkreter Vorsatz, den man aber wirklich tagsüber sorgfältig ausführt. Weil er sagt, dass es sind ja diese Vorsätze die große Frucht der Betrachtung, ohne die sie nicht nur unnütz, sondern oft sogar schädlich ist, weil bloß betrachtete, aber nicht geübte Tugenden Geist und Herz nur aufblähen. Er sagt also eben, man muss da wirklich sich dazu bemühen, das, was man betrachtet hat, also wenn ich jetzt eben zum Beispiel die Demut Jesu in der Krippe betrachtet habe, die Demut Mutter Gottes, des heiligen Josef, ja gut, dann muss ich mir überlegen, wie setze ich das jetzt heute in die Tat um? Wie mache ich das jetzt konkret? Eben ganz einfach, ne? Wenn ich weiß, ja gut, ich habe heute vielleicht irgendwie viel zu tun oder viele Dinge, Gespräche zu führen, die mich eben demütigen, ja, dann möchte ich das zum Beispiel eben alles aus der Hand Gottes so annehmen wie der heilige Josef zum Beispiel. Und dann soll es dann noch ganz konkret werden, sagt der heilige Franz von Sales, eben, dass ich vielleicht daran denke, ha, wenn ich dieser und dieser Person begegne, dann möchte ich mich so und so verhalten. Eben so kann die Betrachtung wirklich mein Leben prägen und verändern.
Es gibt es im Gebetsleben immer wieder Momente der Trockenheit. Was empfiehlt hier Franz von Sales?
Ja, das ist auch sehr schön, weil da merkt man auch, dass er nicht irgendeine bloße Theorie da uns ans Herz legen möchte, sondern wirklich aus der Erfahrung, wahrscheinlich auch aus der eigenen Erfahrung spricht. Da sagt er, kommt es vor, dass du an der Betrachtung keinen Geschmack und keine Freude findest, so bitte ich dich, beunruhige dich deshalb nicht. Also das ist mal der erste Punkt. Nur schön ruhig bleiben. Aufregen nützt nie etwas. Dann sagt eben, verrichte in solcher Zeit mündliche Gebete, klage beim Herrn über dich selbst, bekenne deine Unwürdigkeit, küsse das Kreuz oder das Bild des Gekreuzigten oder ein anderes Mal nimm ein Buch zur Hand, lies es aufmerksam, bis dein Geist wieder rege und ausgeruht ist. Empfindest du nach all dem noch immer keine Freude, dann rege dich darüber nicht auf, so groß auch die Türe deiner Seele sein mag, bleib einfach in frommer Haltung vor Gott. Er sagt eben, es gibt Höflinge, also Leute, die am Hof wohnen, die alles tun, um sich dem König einfach zu zeigen, auch wenn der nichts dergleichen tut. Aber einfach zum Sagen, ich bin dann im Fall da. Und eben so ganz ähnlich sollen es auch wir machen. So müssen auch wir ganz schlicht und einfach vor Gott hintreten im Gebet, um unsere Pflicht zu erfüllen und unsere Treue zu zeigen. Und dann einfach eben weitergehen, solange der liebe Gott will. Er schenkt dann schon wieder auch Zeiten der geistigen Freude und Überschwänglichkeit, und auch wenn es vielleicht im Moment ein bisschen dürr und trocken ist.
Die morgendlichen Gebete nennt der Morgenübung.
Ja, das ist auch eben wieder so eine Kochbuchanleitung, wo man denkt, oh, das ist ja Wahnsinn, was ich da alles machen muss. Ich habe da nicht so viel Zeit, aber er sagt dann am Schluss auch, all das soll kurz und lebendig vollzogen werden. Eben, es ist nicht so kompliziert, wie es scheint. Nun, er sagt, wir sollen, das am Morgen soll eine Vorbereitung auf das ganze Tagewerk sein. Und dann das Erste zuerst, bete Gott an und danke ihm für die Gnade, dass er dich in der vergangenen Nacht erhalten hat. Dann denke daran, dass der gegenwärtige Tag dir gegeben wurde, damit du durch ihn die Ewigkeit gewinnst. Und dann sagt er auch, das Dritte, sollst ein bisschen vorausdenken, den Tag überschauen, was erwartet mich, welche Arbeiten, Geschäfte und Gelegenheiten dir an diesem Tag begegnen werden, um Gott zu dienen. Und dann soll man auch die Mittel vorbereiten, um wirklich alles zur Ehre Gottes zu machen. Und dann schlussendlich noch viertens, dann demütige dich vor Gott, gib zu, dass du die Entschlüsse nicht aus eigener Kraft durchzuführen vermagst. Opfere dein Herz mit all seinen guten Entschlüssen der göttlichen Majestät auf. Und dann zum Schluss noch, rufe auch unsere liebe Frau an, deinen Schutzengel und die Heiligen, damit sie dir dabei helfen. Kann auch ein relativ kurzes Morgengebet sein, aber wichtig ist ihm die Innigkeit, eben möglichst lebendig, möglichst innig, damit ich wirklich ganz in der Gegenwart Gottes bin, mich in die Gegenwart Gottes versetze und es dann hoffentlich auch bleibe, dieses Bewusstsein, Gott sieht mich, Gott schaut voll Liebe auf mich herab und er prüft mich und ich möchte alles ihm zu Ehren und ihm zuliebe tun.
Das Kochbuch, wie geht das weiter? Das nächste Kapitel ist der Abendsgewissenserforschung gewidmet.
Genau, das sagt er, ist eine Art und Weise, die Gewissenserforschung zu halten. Ist eine ganz praktische, es ist sicher aber auch nicht die einzige. Da sagt, man soll diese Gewissenserforschung halten, und zwar so. Erstens, danke Gott, dass er dich diesen Tag erhalten hat. Also immer auch schon am Morgen war die Dankbarkeit da. Wir sollen das Danken für all die Gnaden, die Gott uns schenkt, ja nicht vergessen. Dann prüfe dein Verhalten. In Gewissenserforschung heißt, ich schaue in mein Gewissen, in mein Herz, was habe ich getan und wie habe ich es getan. Eben, er sagt, um dies leichter zu können, überlege, wo und bei wem du warst, womit du dich beschäftigt hast. Also Rückblick des Tages. Interessant war, ich habe mal so eine Weiterbildung in der Privatwirtschaft gemacht, so ein Führungspersonal, und da hat eine Chefin, also nicht eine fromme Katholikin, sondern einfach eine Chefin eines Betriebs gesagt, also die Dozentin, sie müssen jeden Abend eine Viertelstunde sich hinsetzen, wenn sie gute Chefs werden möchten, und schriftlich aufschreiben, wie sie mit dem Personal umgegangen sind, wo sie etwas besser machen könnten, wo etwas nicht gut war. Also eben eine Gewissenserforschung halten. Jemand hat dann gesagt, was? Jeden Abend eine Viertelstunde, wirklich so viel. Und sagt sie, ja, wenn Sie besser werden möchten, dann müssen Sie es tun. Gut, ich würde sagen, also der Franz von Sales spricht jetzt da nicht von einer Viertelstunde. Eben, wenn es innig ist, kann das durchaus auch sehr kurz sein, aber das, was wichtig ist, dass man diese Gewissenserforschung wirklich hält, schaut, wie stehe ich vor Gott. Früher hat man oftmals auch das empfohlen, auch zur Mittagszeit. Also, dass man den halben Tag schon überblickt hat und immer wieder diese Gewissenserforschung gehalten hat. Und dann eben sagt er beim drittens, glaubst du, etwas Gutes getan zu haben, so danke Gott. Und wenn man eben ihn beleidigt hat, dann bitte ihn um Vergebung. Und nehme dir vor, es bei der nächsten Gelegenheit zu beichten und dich gründlich zu bessern. Und dann, das vierte noch, dann empfiehl der göttlichen Vorsehung deinen Leib und deine Seele, die Kirche, die Eltern und die Freunde. Bete zu unserer lieben Frau, zum Schutzengel und zu den Heiligen, dass sie über dich wachen jetzt in dieser Nacht. Also ich glaube eben einfach, das Wichtige ist wirklich den Tag mit Gott beginnen, tagsüber mit Gott in Vereinigung sein und den Tag auch mit Gott abschließen.
Jetzt empfiehlt der heilige Franz von Sales noch neben der Morgengebete und der Abendsgewissenserforschung eine geistliche Einkehr zu machen.
Zuerst könnte man meinen, Einkehr heißt Einkehrtag, also irgendeine Retrette oder Rekollektio oder wie man das auch nennt. Es geht da nicht um einen Einkehrtag, sondern um das Innere, sich zurückrufen in die Gegenwart Gottes. Und er sagt auch, das ist etwas sehr Wichtiges. Eben in diesem Kapitel findest du eines der sichersten Mittel zum geistlichen Fortschritt. Und er sagt da dann, so oft es dir tagsüber möglich ist, rufe deinen Geist in die Gegenwart Gottes zurück, auf eine der vier Arten, die ich dir angegeben habe. Also eben das Ziel wäre, immer in der Gegenwart Gottes zu leben. Weil wenn ich in der Gegenwart Gottes lebe, ja, dann lebe ich sicher, wenn ich mir wirklich bewusst bin, Gott schaut mich voll Liebe an. Ich darf alles, was ich tue, unter seinen liebevollen Augen vollziehen. Ebenso wie der heilige Josef eigentlich alles getan hat unter den Augen Jesu, so darf ich auch alles ihm zuliebe, ihm zu Ehre, in Gemeinschaft mit Jesus machen. Das wäre eigentlich auch das Ziel, eben dass wir immer so in Vereinigung mit Gott bleiben, eben so Einkehr halten in unser Herz. Oder sagt dann auch in diesem Kapitel, führe also dein Herz immer wieder in die Einsamkeit, während du nach außen hin im Gespräch oder bei Geschäften bist. Und dann kommt hier ein Punkt, eine meiner Lieblingspunkte, es waren nur zwei, drei Sätze, aber die sehr schön und sehr wichtig sind. Auch sehr interessant finde ich. Die Eltern der heiligen Katharina von Siena hatten dieser jede äußere Möglichkeit zu beten genommen. Da lehrte sie der Herr, in ihrem Herzen ein kleines Heiligtum zu errichten, wohin sie sich im Geist zurückziehen und dadurch mitten in äußeren Beschäftigungen der heiligen Herzenseinsamkeit obliegen könnte. Wenn die Welt sie angriff, dann lag ihr nichts daran. Sie schloss sich in ihr Heiligtum ein, wo der göttliche Bräutigam sie tröstete. Zieh dich also zuweilen von allen Gedanken zurück in dein Herz, damit deine Seele fern von allen Menschen innigste Zwiesprache mit ihrem Gott halten kann. Und dann macht er noch ganz viele schöne Beispiele, so wie zum Beispiel vom Grafen Eleazar, der sagt, es geht mir gut, der war im Krieg und seine Gemahlin hat sich um ihn Sorgen gemacht und er sagt, wenn du mich sehen willst, dann suche mich in der Seitenwunde unseres gütigen Heilands. Dort wohne ich, dort wirst du mich finden. Anderswo suchst du mich vergeblich. Eben, er hat auch wie die heilige Katharina von Siena ein Heiligtum gebildet, wo er sich zurückziehen konnte, Einkehr halten konnte. Also das ist mit dieser geistigen Einkehr gemeint, die wirklich gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig ist.
Thank you.
Nach der Musikpause, gesungen von den Schwestern der Heimsuchung in Anzi, sind wir zurück in der Sendung mit Bischofsvikar Andreas Buchs. Er spricht zum Thema Philothea, geschrieben vom heiligen Franz von Sales. Das heutige Thema der zweiten Sendung ist das Thema verschiedene Ratschläge, um die Seele durch das Gebet und die Sakramente zu Gott erheben, gewidmet. Wir sind vor der Musikpause die verschiedenen Betrachtungsmethoden und die Morgen- und Abendübung durchgegangen und nun widmen wir uns dem zweiten Teil dieses Kapitels zu. Und hierzu, wie gesagt, spricht Bischofsvikar Andreas Fuchs. Stoßgebete, das ist auch immer wieder ein wichtiges Thema und auch die frommen Gedanken während des Tages. Was sind die Gedanken hierzu vom heiligen Franz von Sales?
Ja, die Stoßgebete, die heißen in anderen Sprachen, je nachdem so Pfeilgebete, weil die Heiligen sagen, das sind wie Pfeile der Liebe, die uns mit Gott verbinden. Und der heilige Franz von Sales, wie wir alle anderen Heiligen, empfehlen diese Stoßgebete. Erhebe dich oft zu Gott durch kurze, feurige Herzensgebete. Eben, es sind Stoßgebete, sind, es kann auch nur der Name Jesu, Mariens, des heiligen Josef sein oder sonst einfach eben ganz kurze, aber feurige Gebete. Gebete, die uns in die Gegenwart Gottes hineinversetzen oder uns der Gegenwart Gottes wieder bewusst werden lassen, die uns mit Gott verbinden wollen. Und er sagt dann auch, diese Übung ist bestimmt nicht schwer. Man kann sie in alle Arbeiten und Beschäftigungen einflechten, ohne diesen irgendwie zu schaden. Und macht dann auch ein Beispiel. In der Philothea gibt es da viele so ganz schöne praktische Beispiele. Der Wanderer bleibt wohl einen Augenblick stehen, wenn er einen Schluck Wein nimmt, um Herz und Mund zu erfrischen. Dadurch unterbricht er aber keineswegs seine Reise, sondern holt sich nur Kraft, um rascher und besser ausschreiten zu können. Und so sind es eben auch die Stoßgebete, die unterbrechen die Arbeit nicht, sondern sie lassen uns kurz innehalten, um, wie der Wanderer, sich da wieder zu laben, um wieder Kraft zu schöpfen. Und dann nennt er da auch zu den frommen Gedanken so ein schönes Beispiel. Wer von menschlicher, natürlicher Liebe erfasst ist, hat seine Gedanken fast immer beim Gegenstand seiner Liebe. Sein Herz strömt über von Zärtlichkeit gegen ihn und sein Mund ist voll des Lobes für ihn. Er sieht keinen Baum, ohne in dessen Rinde den Namen des Geliebten zu schneiden. So können auch jene, die Gott lieben, nicht aufhören, an ihn zu denken, für ihn zu atmen, nach ihm zu streben, von ihm zu sprechen. Und er sagt, alles dient ihnen als Anregung dazu. Es gibt kein Geschöpf, das ihnen nicht das Lob des Geliebten verkündet. Alles wird ihnen Gelegenheit, um sich mit Gott zu verbinden. Und dann macht er so Beispiele der Heiligen, die, sobald sie irgendwie etwas sehen, dachten sie eben, betrachteten sie eigentlich die Schöpfung Gottes und erkannten die Liebe Gottes. Zum Beispiel eben sagt der heilige Bischof Fulgentius von Ruspe, der befand sich da in der Pracht einer Versammlung und rief aus, mein Gott, wie schön muss das himmlische Jerusalem sein, da schon das irdische Rom solchen Pomp entfaltet. Und eben macht dann noch ganz viele so schöne Beispiele, wie zum Beispiel Franz von Sales sah ein Schaf in einer Herde von Böcken und sagt dann, seht doch, sagt er zu seinen Begleitern, ebenso sanft wie dieses Schäflein inmitten der Böcke, so mild und demütig wandelte der Herr inmitten der Pharisäer. Und da kommt auch Franz Borgias, der Basilius, die heilige Franziska, eben ganz viele schöne praktische Beispiele, um in der Betrachtung der Schöpfung mit dem Schöpfer, mit Gott in Verbindung zu bleiben.
Die heilige Messe ist sicher auch ein wichtiges Thema für das geistliche Leben.
Ja, davon sagt er, das ist die Sonne der geistlichen Übungen, der Mittelpunkt der christlichen Religion, das Herz der Frömmigkeit, die Seele der Andacht. Also eben, das ist das Höchstmaß. Aber vielleicht spricht er nicht so ausführlich darüber, weil das irgendwie selbstverständlich ist. Und er sagt auch eben, dieses Büchlein, da ist er nicht am Studiertisch gesessen, sondern sagt ganz zu Beginn, das sind Ratschläge, Briefe, die er sowieso geistlichen Töchtern geschrieben hat und die dann einfach so ein bisschen geordnet und zusammengestellt hat und einige Dinge eben, die ihm selbstverständlich schienen, auch jetzt nicht so ausführlich beschrieben hat. Darum beschreibt er da die Heilige Messe eigentlich nur in einem Kapitel, eben verglichen mit der Betrachtungsmethode und den Betrachtungen und anderen Texten, ist das sehr wenig eigentlich. Aber eben, weil es wahrscheinlich auch jetzt nicht nötig war, gegenüber diesen geistlichen Töchtern da das groß auszuführen. Aber er sagt eben, wie wichtig es ist, jeden Tag nach Möglichkeit der Heiligen Messe beizuwohnen, dass da auch die Engel immer in großer Zahl gegenwärtig sind und eben welches Glück wir haben, dass wir die Heilige Messe wirklich mitfeiern sollen. Um nun wirklich oder geistig das Heilige Messopfer in der rechten Weise mitzufeiern, beachte Folgendes. Und dann gibt er ganz konkrete Ratschläge, wie man da eben wirklich die Heilige Messe innerlich mitfeiern, mitgehen kann.
Es gibt in der Kirche auch immer wieder weitere öffentliche gemeinsame Übungen oder Veranstaltungen. Wie stellt er sich dazu?
Ja, das sind so vor allem gemein, zum Beispiel Vesper, Andachten. Und da sagt er, die sind gut, diese öffentlichen Gebete der Kirche sind eigentlich noch wertvoller als Privatandachten, denn Gott hat uns als Gemeinschaft auch erlöst. Er hat die Kirche gegründet, deshalb eben soll man das nicht vernachlässigen. Sicher eben, es braucht beides, die stille Kammer und aber auch das Loben Gottes in der Versammlung. Also, aber er sagt da schon eben, man soll das wirklich nicht vernachlässigen, wirklich auch gut pflegen.
Und die Anrufung der Heiligen?
Vieles erscheint uns natürlich, aber es ist auch eine schöne Bestätigung, dass er sagt, ja gut, wir sollen an die heiligen Seelen der Verstorbenen denken, die im Himmel mit den Engeln vereint sind. Und er sagt, also eben für uns logischerweise Ehre und verehre mit besonderer Liebe die heilige und glorreiche Jungfrau Maria, dass wir wie kleine Kinder zu ihr gehen, sie wirklich ganz innig lieben, dann auch vertraut sein sollen mit den Engeln, besonders dem eigenen Schutzengel. Und dann interessant, sagt er auch eben nach dem Schutzengel deines Bistums und dem Schutzengel jeder Pfarrgemeinde, grüße den, wenn du auf einer Reise bist, wenn du irgendwo da durchkommst und dann wähle dir auch noch einige Heilige, deren Leben dir besonders gefällt und gut nachgeahmt werden kann, zu deren Fürbitte du ein besonderes Vertrauen hast. Und auch dein Namenspatron ist ja schon in der heiligen Taufe bestimmt worden. Also auch die Heiligen sind uns eine große Hilfe, ein großes Vorbild und die sollen wir lieben und verehren.
Das Wort Gottes, wie soll man das aufnehmen?
Das ist gut. Einerseits ist natürlich durch die Betrachtung, andererseits auch so, das ist so das Wort Gottes oder die frommen Bücher, darum geht es vor allem auch, die geistliche Lesung, einfach die empfiehlt der auch, dass wir das Wort Gottes mit Aufmerksamkeit und Ehrfurcht anhören und sagt dann, hab immer ein frommes Buch zur Hand. Also die Heiligen, zum Beispiel auch in der Nachfolge Christi, steht eben, tu immer was Nützliches oder vergeude keine Zeit, sondern bete, arbeite oder lese irgendwas Sinnvolles. Eben das bildet auch, das lenkt den Geist auch auf die guten Dinge. Er sagt, lies jeden Tag ein wenig darin und zwar andächtig, als lesest du Sendschreiben der Heiligen vom Himmel her, die dir den Weg dorthin zeigen und dir Mut dazu machen wollen. Lies auch Heiligen Leben, in denen du wie in einem Spiegel das Bild des christlichen Lebens finden wirst. Er sagt dann, Aber auch eben die einen Heiligen, die sind uns irgendwie sympathisch oder geben uns mehr Licht. Andere ist auch sehr wichtig. Er nennt da zum Beispiel den Karl Borromäus, den heiligen Franz von Assisi oder heiligen Bernhard. Und dann sagt er, andere wieder haben wir mehr zu bewundern als nachzuahmen. Also nennt er den heiligen Simon Stylites, das ist der Säulensteher, der seine Tugend vor allem geübt hat, indem er auf einer Säule stand. Eben, deshalb sagt er, es hat mir mehr zu bewundern als nachzuahmen. Die Tugenden, sagt, wir müssen nicht die Heiligen kopieren, wir müssen die Tugenden der Heiligen nachahmen, aber nicht ihre Handlungen. Also nur weil der jetzt irgend auf einer Säule stand oder der heilige Pfarrer von Ars auf dem Fußboden schlief, heißt das nicht, dass ich auch auf dem Fußboden schlafen muss. Aber die Bußhaltung, eben die Tugend, das gute Werk, der Buße, der Abtötung, das kann ich auch in einer anderen Form dann tun, ja.
Wie soll man Einsprechungen einordnen?
Einsprechungen, da meint er so die inneren Antriebe, Regungen und Mahnungen, die Gewissensbisse, das Licht und die Erkenntnis, die Gott in uns bewirkt. Also nicht irgendwie so Visionen und solche Dinge, sondern einfach all das, was so in unserem Herzen eben angeregt, eingesprochen wird. Man soll die annehmen. Er sagt, man soll die gerne annehmen, aber man soll sich auch bewusst sein, eben nur einfach nur Freude daran zu haben, an diesem Anstoß etwas Gutes zu tun, das würde nicht genügen. Der eben die Tugend besteht in der Zustimmung, besteht darin, dass man sie tut, dass man eben das tut, was Gott einem eingegeben hat. Wenn er mir zum Beispiel eingibt, einen Rosenkranz mehr pro Tag zu beten, dann soll ich nicht nur einfach Freude daran haben, dass der Heilige Geist mir das eingegeben hat, sondern ich soll es dann auch tun, sonst nützt die Einsprechung nicht viel. Und dann gibt er auch noch den wichtigen Ratschlag, wenn es um wichtige Dinge geht, bevor du aber Einsprechungen zustimmst, die wichtige und außergewöhnliche Dinge enthalten, berate dich mit deinem Seelenführer, um nicht getäuscht zu werden. Also eben, wie ich schon erwähnt habe, wenn jetzt jemand denkt, ja, wenn der heilige Pfarrer von Ars das getan hat, auf dem Fußboden geschlafen hat, jetzt ich spüre eben auch diese Einsprechung, dieser Anstoß, auch Buße zu tun, jetzt mache ich das auch. Also bitte zuerst mit dem Seelenführer das besprechen, bevor wir solche Dinge tun.
Dann kommt das Thema Beichte wieder, was wir schon am Rande behandelt haben bei der ersten Sendung.
Ja, bei der ersten Sendung, da ganz am Anfang ging es vor allem um die Generalbeichte. Hier in diesem Kapitel geht es vor allem um die häufige Beichte. Ein Kapitel, das wir regelmäßig, häufig beichtet, auch einmal ganz durchlesen, durchbetrachten sollte, enthält sehr viel, sehr Wichtiges und Nützliches für unsere regelmäßige Beichte. Er sagt zum Beispiel, die Sünden, die du beichtest, müssen dir wirklich leid tun, so gering sie auch sein mögen. Sei auch fest entschlossen, sie in Zukunft zu meiden. Und er sagt dann auch, ja gut, viele beichten, aber bereuen es eigentlich nicht wirklich. Das heißt, sie haben gar keinen Vorsatz, das zu ändern. Ich habe zerstreut gebetet. Ja gut, aber habe ich wirklich alles getan, um nicht zerstreut zu beten? Bin ich bereit, alles zu tun, auf alles zu verzichten, damit ich in Zukunft nicht so zerstreut bete? Dann sagt er zum Beispiel auch, beichte nichts Überflüssiges, also so Allgemeines. Also sieh vielmehr, welchen besonderen Grund zu der Anklage hast. Hast du ihn gefunden, dann beichte den Fehler schlicht und einfach. Und er sagt dann auch, es ist auch gut, den Ursachen, die Beweggründe zur Beichte anzugeben. Und sagt dann zum Beispiel, so begnüge dich nicht mit dem Bekenntnis, dass du gelogen hast, ohne jemand zu schaden, sondern sag auch, ob es aus Eitelkeit geschehen ist, um dich hervorzutun oder zu entschuldigen, ob zum Scherz oder aus Eigensinn. Also das macht eben die Sünde ganz anders, beziehungsweise möchte aufzeigen, schau, es ist ein großer Unterschied, warum du gelogen hast. Und das sollst du, wenn du regelmäßig beichtest, auch dem Beichtvater sagen, damit er deinen Seelenzustand erkennen kann, damit er dir einen guten Ratschlag geben kannst. Er sagt auch, an sich ist das nicht nötig, so detailliert zu beichten, und es muss auch nicht über alle Sünden so detailliert sein, sondern eben, es soll nichts Überflüssiges sein, sondern eben wirklich, es muss um die Sünden gehen, es muss darum gehen, ich möchte besser werden, und was muss ich tun, um wirklich besser zu werden, um all das Nötige zu sagen, damit der Beichtvater mir wirklich helfen kann.
Dann sind die letzten zwei Kapitel dem Thema Kommunizieren gewidmet.
Ja, da ist wichtig vielleicht noch zu sagen, das Büchlein ist ja schon ein bisschen älter, und damals war es nicht üblich, häufig zu kommunizieren, ja sogar täglich zu kommunizieren, aber der heilige Franz von Sales empfiehlt das sehr. Aber er sagt auch, ja, damals musste man auch den Seelenführer um Erlaubnis bitten, ob man häufig oder sogar täglich kommunizieren kann. Er sagt auch, die Seelenverfassung muss vorzüglich sein. Eben, er sagt, es ist nötig, dass du keine Anhänglichkeit an Todsünden, auch nicht an lässliche Sünden hast. Also er sagt dann auch dann beim Schluss vom 20. Kapitel, um jede Woche, eben jede Woche, nicht einmal täglich, sondern um jede Woche zu kommunizieren, ist also Voraussetzung, dass man frei ist von Todsünden und vom Willen, lässliche Sünden zu begehen. Kann man sich ja selber dann auch prüfen, ob das bei einem vorhanden ist. Ferner ist eine große Sehnsucht nach der heiligen Kommunion notwendig. Und dann, eben das ist für die wöchentliche Kommunion. Zur täglichen Kommunion ist außerdem die Überwindung der meisten schlechten Neigungen und das Einverständnis des geistlichen Vaters erforderlich. Also ich glaube eben auch, wenn man kann sagen, ja gut, auch wenn das jetzt vielleicht heute nicht mehr so üblich ist oder eben sehr wenig zu kommunizieren, aber die heilige Kommunion soll fruchtbar sein. Eben, er empfiehlt schon auch, eben, er sieht sogar zu jener Zeit schon vor, täglich zu kommunizieren, aber er sagt auch immer, Moment, es braucht wirklich eine vorzügliche Seelenverfassung, damit die heilige Kommunion auch fruchtbar wird. Und das erklärt er dann auch im 21. Kapitel, wie soll man kommunizieren, dass man bei der Vorbereitung dazu schon am Vorabend beginnt. Dass man am Morgen, eben erhebe dich voll Freude beim Gedanken an die Seligkeit, die deiner hat. Und sagt dann eben auch, dass es eben wichtig ist, sich wirklich gut vorzubereiten. Und sagt dann auch noch schön, fragen dich weltlich Gesinnte, warum du so oft kommunizierst, dann antworte ihnen, um Gott lieben zu lernen, um dich von deinen Unvollkommenheiten zu reinigen, von deinen Armseligkeiten zu befreien, in deinen Sorgen Trost zu finden und in deinen Schwächen eine Stütze zu haben. Sag ihnen, zwei Arten von Menschen müssen oft kommunizieren, die Vollkommenen, eben damit sie vollkommen bleiben, und die Unvollkommenen, damit sie nach Vollkommenheit streben können.
Herzlichen Dank, Bischofsvikar Andreas Fuchs, für diese zweite Sendung. Und so wünscht Radio Gloria Ihnen einfach reicher Gottessegen, und wir freuen uns auf die nächste Sendung.
Ich mich auch.
Bischofsvikar Andreas Fuchs, würden Sie uns noch abschließend den Segen spenden?
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Franz von Sales und aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Das war die Sendung mit Bischofsvikar Andreas Fuchs. Das heutige Thema war, die Seele zu durch das Gebet und die Sakramente zu Gott zu erheben. Und dies aus dem Buch Philothea vom heiligen Franz von Sales. Wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, dann können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast, oder Sie können eine CD bestellen. Und so verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.